Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Hallo, mein Name ist Richard Dietrich. Ich bin Chief Customer Experience Officer der Börse Stuttgart, Kurzfassung Mädchen für alles. Habe dort lange Zeit das Beschwerdemanagement geleitet und bin jetzt in allen Fronten unterwegs, sei es jetzt um Digitalisierung, sei es Marketing, sei es Produkte, alles, wo der Kunde irgendwo involviert ist. Und ich habe jetzt die Ehre, mit dir ein kleines Interview zu führen.
Und zwar in München. Der Stuttgarter in München auf dem Börsentag. Offiziell heißt ja Anlegertag, aber ja, Nennen wir doch einfach Börsentag. Coole neue Location, oder?
Ja, ich habe nachher nur das Problem, mein Auto zu finden, weil ich hatte einen roten Ferrari, ich weiß es genau, aber falls die Zuhörer es nicht kennen, hier in der Motorworld unten, da stehen wunderschöne Autos, ganz viele und unbezahlbar. Da weiß man einfach, warum man arbeiten geht.
Ja, musst halt mal ein paar Bitcoin umtauschen.
Nö, das ist noch nicht wert. Da kommen wir vielleicht nachher zum interessanten Thema, ob man sowas verkonsumieren sollte oder dabei bleiben sollte. Da gibt es natürlich die verschiedensten Meinungen. Aber persönlich, ich habe so einen kleinen Elektrorutscher und Autos sind jetzt nicht das, was ich wirklich sagen würde, wo ich groß Geld investieren würde. Aber schön ist es halt trotzdem.
Ja, stimmt. Lass uns mit dem Markt starten. Hast du das große Feuerwerk gesehen, 18.000 im DAX?
Ich muss halt sagen, das Feuerwerk geht weiter und weiter und keiner weiß so richtig warum. Weil die Zahlen der Wirtschaft selber in Deutschland, europaweit, sind nicht wirklich toll. Wir müssen aber natürlich sagen, die deutschen Unternehmen verdienen halt nicht nur in Deutschland und Europa ihr Geld. Und deswegen sind die Entwicklungen trotzdem besser als die Marktlage des Mittelstands, in Anführungszeichen. Und darum sieht es in Deutschland, aber auch international halt super aus. Wir haben hohe Zinsen, wir haben Krieg, wir haben schlechte Nachrichten und dem Markt ist es einfach egal.
Dem Markt ist es wirklich egal. Sieht man es vielleicht am Gold? Dass Gold so hoch ist, also kurz vor der 2200 US-Dollar-Marke, jetzt 2195, glaube ich, war der Höchststand.
Das Geld sucht seinen Weg und zwar in alle Assetklassen, sei es jetzt Gold, sei es in Aktien, sei es, wir werden vielleicht nachher über Kryptowerte sprechen. Und wie gesagt, das, obwohl die Zinsen noch nicht gesenkt wurden. Anfang des Jahres haben ja alle gleich gesagt, ja, jetzt dieses Jahr, Mitte des Jahres werden die Zinsen auf jeden Fall fallen. Man merkt, der Arbeitsmarkt in den USA läuft zu gut. Das klingt pervers, aber wenn die Arbeitsmarktzahlen gut sind, dann kann man schlechter Zinsen senken, weil einfach die Leute Geld verdienen, Geld im Umlauf ist. Wenn man noch Zinsen senkt, dann muss man schauen, wie das hergeht. Und jetzt ist halt der Markt eher der Meinung, ja, vielleicht gegen Ende des Jahres in den USA werden hoffentlich die Zinsen gesenkt. Ein guter Indikator, es gibt von der CMI, also der Börse in den USA, eine Seite, wo man sehen kann, wie denn die Future-Kontrakte auf die Zinsen gehandelt werden. Also wenn man es ganz böse nimmt, wie die Wetten, die Quoten gerade sind, wie zum Beispiel gegen Ende des Jahres die Zinsen sein werden. Das sind keine Wetten mit Kleingeld, sondern da kauft man richtig teure Kontrakte dafür. Und da sieht man halt, dass der Markt Ende letzten Jahres schon der Meinung war, Anfang diesen Jahres gehen die Zinsen runter und jetzt hat sich die Meinung komplett nach hinten verschoben, dass wir erst gegen Ende des Jahres eine Zinssenkung sehen könnten. Und natürlich allein schon die Hoffnung auf fallende Zinsen kann natürlich auch ein Feuerwerk einen Markt weiterhin vor sich hertreiben, weil wenn es schon da ist, dann weiß es jeder. Und jetzt ist halt noch die Hoffnung da, dass was passiert. Vielleicht wird auch vieles auch vorweggenommen. Und wir haben natürlich auch Werte am Markt, gerade die ganzen großen Tech-Werte, nehmen wir Nvidia davor, die halt wirklich auch unglaublich Geld verdienen. Die Zahlen,
die verdienen richtig Kohle. Ich glaube, Nvidia 29,8 Milliarden letztes Jahr verdient.
Das letzte Quartalszahlen, Event war ja bombastisch. Und natürlich ziehen dann alle anderen Werte, die auch in diesem Dunstkreis unterwegs sind, auch mit. Und viele sagen, ja, ist jetzt die nächste Blase oder wie sieht es denn aus? Also persönlich würde ich sagen, Blasen sind immer da, wenn es ungerechtfertigt ist. Aber Nvidia wird die nächsten 2, 3, 4 Jahre wahrscheinlich unglaublich viel Produkte verkaufen. Jetzt kommen ja die Fragen, ja, aber die Konkurrenz schläft doch nicht, die bauen auch sowas. Ja, aber es dauert, bis man das aufbauen kann. Und ganz ehrlich, jetzt ist die Nachfrage da. Jetzt wollen große Tech-Unternehmen KIs aufbauen und deswegen die letzten Zeug verkauft.
Ja, und das Spannende ist ja, das sind ja nicht nur irgendwelche Software-Ideen, das ist Hardware.
Ja, genau.
Also da stecken ja Werte dahinter, müssen Fabriken gebaut werden, Ingenieurtechnik. Also die verdienen recht gut. Trotzdem, ich hatte gerade den Hans Bernecke im Interview. Der meinte, naja, Nvidia wird noch gut laufen, aber er kann sich in den nächsten 3 Jahren eine ähnliche Entwicklung wie mit Tesla vorstellen.
Deswegen sagte ich ja gerade, in den nächsten 2, 3 Jahren verkauft die noch unglaublich viel. Da ist der Markt vor allem gesättigt im Großen und Ganzen.
Ja.
Aber was man vielleicht auch sagen sollte zu Nvidia, die machen ja nicht nur die Hardware. Die haben schon die nächste Stufe mitgenommen. Die haben schon gesagt, okay, ich bin ja auch als Nvidia gut im Design. Du hast gerade gesagt, Architektur. Wir haben Ingenieure, Entwickler, die einfach wissen, wie Chips entwickelt werden müssen. Und es gibt viele Firmen, die jetzt schon sagen, ich hätte gern so einen KI-Chip, aber da muss das und das noch können. Und hier muss es speziell sein. Also die großen Tech-Firmen sind eigentlich schon dabei, sich selber Chips zu entwickeln. Und hier kann Nvidia auch wie Jack of the Box raushüpfen und sagen, ihr müsst nicht unter Scratch von vorne anfangen. Ich kann euch helfen beim Entwickeln. Ich habe da gewisse Designvorschläge. Lass uns doch zusammen sowas machen. Und dann ist jetzt Nvidia nicht nur mal der Hardware-Hersteller, sondern plötzlich werden sie so ähnlich wie sagen wir Arms aus Großbritannien, die auch bombastische Zahlen geliefert haben, die plötzlich einfach designen und dafür einfach nur die Lizenzen vergeben. Auch da könnte für ihn wieder ein schöner Markt kommen. Ob natürlich in 4-5 Jahren Konkurrenzunternehmen das Ganze besser machen, das kann keiner sagen, ob so ist. Bis dahin dauert es noch und jetzt will der Markt mit Chips und nicht in 4-5 Jahren.
Okay, gutes Argument. Trotzdem, naja, KI-Klumpenrisiko ist schon relativ groß, kann man sagen, an der Börse. Ich hatte vorhin Robert Halver im Interview und der hatte mir auch eine spannende These erzählt, warum der Markt weiterlaufen könnte. Also neben dem, was vielleicht möglichen Zinssenkungen Fed und EZB macht. In den USA ist schon wahrscheinlich eine Hoffnung auf Trump da. Und wir wussten ja, Trump tut der Börse gut. Und ich kann mir jetzt noch nicht vorstellen, dass es jetzt schon eine Trump-Euphorie an der Börse gibt.
Noch nicht wirklich. Man sieht an allen Vorwahlen, an allen Ergebnissen, dass Trump relativ beliebt in den USA ist, weiterhin. Egal, was man zu der Person sagen möchte, aber die Amis mögen ihn, lieben ihn, wählen ihn. Und man hat auch beim letzten Mal gesehen, als er an der Macht war, er hat schon für die USA wirtschaftstechnisch einiges bewegt. Und klar, natürlich hoffen da auch natürlich viele drauf am Aktienmarkt. Aber ob das jetzt wirklich schon eingepreist ist, glaube ich nicht. Aber insgesamt wissen wir, dass Wahljahre eigentlich gute Börsenjahre sind. Und das ist nochmal ein weiterer Punkt, du hast recht. Außer der Zinssenkungshoffnung haben wir vielleicht einen neuen Präsidenten oder einen alten. Dann weiß man zumindest, wie die nächsten 4 Jahre weitergehen. Deswegen sind Wahljahre auch immer natürlich interessant, klar.
Aber wir wissen nie, wie es mit der Börse weitergeht. Also DAX 15.000, durchaus realistisch.
Ja, irgendwann wird es immer mal Rücksetzer geben. Aber man sollte vielleicht für den Zuhörer auch erklären, also ich persönlich schaue mir so einen Markt halt nicht in den nächsten 3 Wochen an. Ich bin eher Langzeitinvestor. Und wenn es mal zurückgeht, und ich nicht fundamentale Gründe dafür sehe, sei es bei einer Aktie oder beim Index, da bleibe ich entspannt oder versuche nachzukaufen. Deswegen habe ich einen größeren Index. Wobei ich ehrlich sagen muss, der DAX ist jetzt nicht unbedingt der beste Index, in den ich investieren würde. Ich weiß, als Deutscher hat man diesen Home-Bias und man kauft ganz gerne natürlich den DAX, weil da sind deutsche Unternehmen drin. Aber mir geht es nicht darum, irgendwelche Unternehmen zu kaufen, die aus Deutschland kommen, sondern Unternehmen kaufen, die gut wirtschaften, die gut Geld verdienen und an denen ich dann auch partizipieren kann. Und da würde ich auf jeden Fall jedem raten, so ein bisschen über den Tellerrand vom DAX auch wieder hinauszuschauen. Also DAX kann man gerne machen, aber bitte nicht nur. Da verpasst man nicht ganz, ganz viel weiteres. Du hast es gesagt, Feuerwehr.
Ja, Feuerwehr gibt es ja momentan überall, sogar in Japan mit dem Nikkei. Das war eigentlich auch eine große Überraschung, dass diesmal seit vielen, vielen, vielen Jahren, seit Dezember 89 war es, glaube ich, ne?
Wieder. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, von was du sprichst. Ich gucke den japanischen Markt überhaupt nicht an, weil da einfach... Es ist einfach so, der lange Zeit im Dornröschenschlaf war, der einfach gleich aus dem Pushen gekommen ist und für mich dementsprechend auch der Nikkei nicht als Spezialmarkt für sich irgendwo interessant war. Was war denn da los? Jetzt bin ich mal, was war denn am Markt so los bei den Japanern?
Also was durchaus spannend ist, jetzt seit 1,5 Jahren gibt es eine neue Gesetzesregelung in Japan, dass der japanische Markt sich öffnet. Mhm. Öffnet für Investoren, nicht nur innerhalb Japan, sondern auch für außerhalb. Also das, was in Amerika, in Europa schon völlig normal ist, das gibt es jetzt plötzlich. Also lohnen sich wieder Investments in Japan, in die Firmen. Und das lässt sich viel leichter sehen jetzt auch. Es gibt viele Milliarden, die dann nach Japan laufen. Und das boomt
treibt
eben.
Natürlich dann. Ja, natürlich.
Ja, das treibt
wenn man
natürlich
so eine Nachricht
an.
Sieht,
und spannend ist auch so eine Art MDAX in Japan, wie es der Russell 2000 in den USA ist. Also auch die Nebenwerte. Lass uns switchen zu Bitcoin. Gestern Abend gab es eine Abendveranstaltung hier vor dem Börsentag. Ja, und wir waren an einem Tisch und da kam Heiko Thieme dazu und ihr habt euch über Bitcoin unterhalten. Und der Heiko sagt, ja, Bitcoin ist ja nichts wert, ist no valeur, da steckt nichts dahinter. Und das ist ja, Moment, das sehe ich aber ganz anders. Also jetzt spiele ich mal die Non-Valeur-Seite. Bitcoin ist doch nichts wert, oder?
Ja, richtig, genauso wenig wie Gold.
Ja. Kann ich Bitcoin mit Gold vergleichen?
Ich persönlich mache das jetzt schon seit 5-6 Jahren. Seit 2 Jahren merkt man es auch in der Community der Finanzwelt, dass da mehr und mehr Parallelen gezogen werden. Aber ich habe das schon vor 5 Jahren angefangen, weil ich finde, es gibt unglaublich viele Parallelen zwischen Gold und Bitcoin. Weil es an sich, also ganz ehrlich, Gold braucht man an sich nur, um es aus der Erde rauszugraben und nachher im Tresor der Erde wieder einzugraben, Zentralbanken kaufen. Letztes Jahr war der größte Einkauf von Zentralbanken an Gold. Also es wird einfach nur als Wertspeicher gesehen.
Und ja gut, aber mit Gold kann ich ja seit... Seitdem
4000 vor Christi
ungefähr. Ägypter ja wahrscheinlich ihre Pyramiden gebaut haben, kann ich damit zumindest bezahlen. Also
nee, das ist genau, kannst du mit Bitcoin auch. Aber das ist der einzig große Vorteil bisher von Gold, die Geschichte. Dass man einfach sagen kann, beides muss sich etablieren, damit man einfach daran glaubt. Ja? Und man glaubt daran, dass Gold morgen auch noch was wert ist, so wie es gestern was wert war. Mhm. Und dieses Vertrauen muss Bitcoin erst mal schaffen.
Das wollte ich gerade sagen, weil bei Bitcoin, ich glaube, ich habe eine hohe Akzeptanz. Jeder versteht Gold und jeder würde Goldmünzen auch nehmen, selbst wenn mal ein Stromausfall wäre.
Ich würde dann lieber Schnaps, Zigaretten und was zu essen nehmen. Gold kannst du dann behalten. Also ganz ehrlich, wenn es wirklich auf die Krise ankommt, dann ist Gold auch nichts mehr wert. Dann sind Naturalien wichtig.
Na gut, aber ich kann ja Gold umtauschen in Naturalien.
Dann wird aber jeder sagen, bring mir die Naturalien, ich will kein Gold. Also ich glaube ganz ehrlich, wenn es wirklich
wenn ich jetzt
ein paar
Goldmünzen hätte, dann kann ich ja zum Bauern gehen und meine Kartoffeln dafür.
Ich glaube, der möchte dann irgendwas anderes dafür getauscht haben, was ihm sinnvoll erscheint und nicht Gold, weil das kannst du dann nicht essen. Aber du hast recht, Gold ist einfach von der Geschichte her schon lange etabliert und hat immer als Tauschmittel funktioniert. Bin ich ganz klar bei dir. Und das ist der einzige Vorteil von Gold. Parallelen, vielleicht um das Ganze abzuschließen, sind natürlich, beides ist leicht aufbewahrbar, beides ist leicht teilbar, beides wird nicht schlecht. Beides hat halt eine gewisse physikalische Begrenzung, dass man halt sagt, es gibt halt nur, bei Gold weiß man es nur ungefähr, so ganz grob, das ist immer so ein Schwimmbecken, viel Gold gibt es auf der ganzen Welt, ja. Lass mal ein Meteor auf die Welt krachen aus Gold, dann ist das Ganze halt auch wieder anders. Oder wenn der Goldpreis hoch genug ist, plötzlich fängt man an, in der Tiefsee nach Gold zu forschen und zu suchen. Oder in der Antarktis, wenn der Preis hoch genug ist, dann lohnt sich auch teure Förderungsmittel, siehe Fracking in den USA. Und bei Bitcoin kann ich dir ganz genau sagen, 21 Millionen, da ist der Deckel drauf. Ich kann dir genau sagen, wie viel haben wir bereits gefördert. Ich kann dir genau sagen, fast genau sagen, bis wann der letzte Bitcoin geschürft ist. Und eins ist ganz klar, wir sind schon wirklich am letzten 1,x Millionen dran, die gerade noch gefördert werden. Viel gibt es da nicht mehr Neues dazukommt. Und seit diesem Jahr ist halt einfach die Nachfrage plötzlich eine ganz andere, weil da nicht mehr Lieschen Müller und ich und du unterwegs sind, sondern wirklich die Großinvestoren aus den USA einen Zugang bekommen haben. Und das macht das aktuelle Jahr natürlich so spannend.
Ja, also das ist quasi ein Ritterschlag, seitdem es in den USA einen ETF gibt, wo man Bitcoin investieren kann. Warum gibt es in Deutschland keinen Bitcoin-ETF? Weil, das lässt sich simpel erklären, in Deutschland ein Gesetz gibt oder in Europa, dass man einen ETF nur aus mindestens 15
Werte müssen drin sein und muss man unterteilen, in der EU. Es gibt in Europa bereits ein Bitcoin-ETF, aber nicht in der EU. Und in der EU gibt es eben so eine gewisse Richtlinie, da heißt, es müssen halt mindestens 15 verschiedene Werte drin sein, damit ich einen ETF bauen kann. Es gibt in Deutschland diese ETNs, die einfach Schuldverschreibungen sind, die mit Bitcoin hinterlegt sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, du kannst auch so einfach selber einen Bitcoin kaufen. Und ich mache jetzt keine steuerliche Beratung, aber wenn ich einen Bitcoin physisch, also echt kaufe, ist der nach aktueller Rechtsprechung nach einem Jahr steuerfrei zu veräußern, wenn ich Gewinne gemacht habe. Wenn ich das Ganze als Papier-Bitcoin kaufe, ist es ein Wertpapier. Und dann würde ich halt persönlich sagen, ich gucke es mal doch mal an, wie schwer ist es denn eigentlich, so ein Bitcoin auch selber zu kaufen? Muss ja kein Ganzer sein. Ich sagte ja gerade, die sind leicht teilbar.
Ja, ein paar Satoshis, Krümelchen.
Ja, ein paar Satz.
Bitcoin, wo steht momentan Bitcoin? Das letzte Hoch war bei 72.000.
Ich guck mal nach.
Ja, Richie packt jetzt gerade sein Handy aus.
Ich guck mal, also wir haben jetzt von gestern, als ich hier angereist bin nach München, ist der Markt ordentlich abgesackt. Es waren 7-8% im Minus. Letzte Woche immer schon mal so. Immer wenn ein Bitcoin gerade neue Höchstkurse erreicht, merkt man kurz danach, dass dann wieder viel abverkauft wird. Stand jetzt nur, ich habe den Europreis, 63.388 Euro. Das ist trotzdem ganz schön verrückt, wenn wir überlegen, wo man Anfang des Jahres war. Da kamen ja diese ETFs raus und dann hat der Markt schon gedacht, yeah, wenn die ETFs kommen, dann wird der Markt richtig, richtig abgehen. Ja, Pustekuchen. Viele haben vergessen, dass Grayscale, das ist ein Trust gewesen, war für viele der einzige Weg bisher an der Börse in den USA, an Bitcoins zu partizipieren. Die haben auch ihren Trust in ETF umgewandelt. Aber dieser Trust ist A, unglaublich teuer, der neue ETF in Gebühren. Und letztes Jahr war dieser Trust mit einem mega Abschlag zu kaufen. Man konnte Bitcoin um bis zu 40% Discount erwerben. Und darum, ETFs kamen an den Markt. Die ETFs wurden auch stark nachgefragt. Das war der beste ETF-Publishing für die iShares seit, glaube ich, 10, 15 Jahren. Aber gleichzeitig ging aus Grayscale unglaublich viel Aktien raus. Und da musste der Markt erstmal ausbluten. Und was Grayscale verkauft wurde bei den anderen ETFs eingekauft. Wenn man sich überlegt, wie viel da am Tag Bitcoins von diesen ganzen ETFs für ihre Kunden gekauft werden, zwischen 1,5 und 2.000 Bitcoins am Tag, und wir aktuell nur 900 neue Bitcoins jeden Tag erstellen können, dann zeigt das schon mal, wenn das Interesse ähnlich bleibt, könnte es interessant werden. Und Ende April wird aus diesen 900 Bitcoins pro Tag eben 450. Da werden noch weniger neue Bitcoins gefunden. Und dann bin ich mal gespannt, wie Angebot und Nachfrage da aufeinandertreffen, was der Preis dann macht.
Warum bist du eigentlich so bullish für Bitcoin? Also ich weiß nicht, wo dein Ziel ist. Man sagt ja, naja, 100.000, easy in diesem Jahr, 200.000, eine Million. Casey Wood, große Fondsmanagerin, hat ja auch große Zahlen vorausgepredigt. Die liegt auch nicht immer richtig. Also ist das eine ähnliche Blase wie momentan, wie in den DAX-Werten oder wie an der Börse oder wie bei den KI-Aktien?
Man sieht mich nicht kopfschütteln, aber persönlich, ist wichtig, natürlich keine Beratung, keine Empfehlung. Ich habe jetzt schon mal zwei Hypes mitgemacht am Kryptomarkt, am Bitcoin-Markt. Und dieses Halving, von dem ich gerade gesprochen habe, es gibt immer weniger neue Bitcoins, hat bisher in der Vergangenheit immer dazu geführt, dass dann plötzlich, so bis zu 100 Tage danach, man gemerkt hat, es gibt weniger neue Bitcoins und die Nachfrage blieb gleich, das Angebot wird aber weniger und da hat sich der Preis meistens sehr stark nach oben getrieben. Und es waren oft in der Vergangenheit, vor dem Halving, nach dem Halving, ein drei-, ein vierfache Entwicklung vom Bitcoin-Preis. Wenn man das vielleicht so aus der Vergangenheit versucht, die Schablone auf jetzt zu setzen, sind diese 100.000, 200.000 Euro in einem Jahr gar nicht so utopisch. Und damals gab es halt keine ETFs, die irgendwo auch noch dem großen Geld den Zug auf den Bitcoin-Markt gegeben haben. Ich glaube, letzte Woche hat Arizona, der Staat Arizona, ein Gesetz verabschiedet, dass die in ihrer Rentenvorsorgekasse auch Bitcoin-ETFs einführen können. Also es geschieht häufig so unter dem Radar, wo du und ich vielleicht gar auf den ersten Blick sehen, da muss man schon ein bisschen
das
tiefer
eingreifen. Das ist schon eine spannende Meldung.
Oder auch, dass BlackRock einen Antrag bei der SEC gestellt hat, dass sie in ihre Mischfonds auch ETFs auf den Bitcoin mit aufnehmen dürfen. Also auch da, man merkt, es dringt immer weiter in den Markt vor. Und ganz klar, damit ein Preis steigt, braucht man Angebot und Nachfrage. Vor allem die Nachfrage muss stimmen. Und Nachfrage dieses Jahr sieht ziemlich spannend aus. Und dann wird noch das ganze Ding halbiert und es gibt weniger neue. Also deswegen, ich bin grundsätzlich ja bullish, ob jetzt irgendwie Zahlen in den Raum werfen würde. Ich meine, da kannst du nur daneben liegen. Und dass wir irgendwann bei einer Million stehen, kann durchaus auch sein. Nur dann kostet mich halt wahrscheinlich die Brezel hier in München auch 2.500 Euro. Also die Inflation alleine ist auch schon ein Grund, dass der Bitcoin noch weiter steigen wird.
Ritchie, ich danke dir.
Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.